Guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ja, die ersten Gedanken zu meiner Predigt liegen schon eine ganze Weile zurück, schon etliche Monate tatsächlich. Aber aus verschiedenen Gründen kam ich nie dazu, diese Predigt zu halten. Einiges hat jetzt überlebt, einiges ist neu geworden. Damals ist vorausgegangen, dass Jens eine Predigt schon gehalten hatte über Vergleichsdenken. Ein Thema, das ich ein bisschen lästig finde, weil ich es nicht loswerde. Mein Predigt wird jetzt nicht komplett um Vergleichsdenken gehen, aber das war so der Anstoß damals. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber manchmal habe ich festgestellt, dass ich denke oder dass gedacht habe, dass Vergleichsdenken hauptsächlich ein Problem von Christen ist. Ich weiß nicht, wie ich zu dieser Annahme gekommen bin, aber irgendwie habe ich gedacht, ja, wir Christen, wir vergleichen uns. Vor ein paar Wochen bin ich morgens wach geworden, hatte keine Lust aufzustehen, war kein Termindruck. Also bin ich einfach mal ein bisschen liegen geblieben, habe ich Radio angemacht und einfach mal so gedacht, ja, ich gönne mir jetzt einfach mal ein bisschen Zeit. Und da gab es so ein Interview mit Stefanie Heinzmann, heißt die gute Frau. Und sie hat ein neues Lied rausgebracht und was heißt Mother's Heart. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder schon mal gehört habt. Aber da beschreibt sie und in diesem Interview sagt sie so, wie sie zu diesem Lied gekommen ist. Erzählte so, ja, ich habe schon immer gedacht, ja, bin ich denn gut genug und reicht das? Und in der Schule, alle anderen, die sind so cool und ja, ich müsste da eigentlich mithalten, aber irgendwie geht das nicht. Und erzählt von dieses, wo sie immer wieder so gedacht hat, oh, ja, wenn ich mich vergleiche, ach, die anderen sind doch viel besser und ach, das geht doch nicht. Und dann hat sie sich vor einer Weile hingesetzt und hat gedacht, was würde meine Mutter dazu sagen? Wenn ich sie frage, wie siehst du mich? Würde sie dann auch sagen, so, ja, klar, du, das schaffst du nicht, das schaffst du nicht und das schaffst du nicht? Nee, hat sie gedacht, meine Mutter oder meine Eltern, die würden sagen, Kind, du bist mit das Beste, was wir je zustande gebracht haben. Du bist so toll und du kannst dies, du kannst jenes und wir lieben dich und wir sind total froh über dich. Und so ist dieses Lied entstanden, dass sie sagt, überleg mal, was du von dir selber denkst. Geh nicht hin und brich nicht das Herzen deines Mutters. Ja, Deutsch, genau. Und in dem Moment habe ich gedacht, wie viel mehr sagt Gott sowas über uns aus? Du bist genial, ich habe dich geschaffen, ich habe dich gut gemacht, ich liebe dich. Und Claudia, du hast es ja auch ein bisschen von dem Lied her, dass wir so Lügen glauben. Und stattdessen einfach Gottes Wahrheit in unserem Herzen prägen lassen, was Gott wirklich über uns denkt. Und ich habe so gedacht, yo, das wäre doch gut, wenn ich diese Zweifel einfach loslassen kann und sagen, ja Gott, das, was du sagst, das ist das, was ich glaube. Dann habe ich so einen kleinen schönen schwedischen Kalender bei mir im Flur stehen. Der hat so tolle Sprüche. Teilweise gibt es einiges auf Deutsch, aber den kompletten Kalender gibt es nicht. Aber das sind so herrliche Sprüche. Und vor ein paar Wochen war da so ein Spruch, wenn du unbedingt zweifeln willst, dann zweifle an deine Grenzen. Da habe ich gedacht, das ist gut. Ich muss ja nicht an das Gute zweifeln. Ich kann ja auch dann daran zweifeln, schaffe ich dies? Ist das wirklich so? Wenn ich meine Zweifel vielleicht in die Richtung lenke, ja, dann würden wir wahrscheinlich weiterkommen. Ja, also wenn ich dann in der Bibel lese, dann denke ich auch so, ach, die Leute, die Jesus so hautnah erlebt haben, wenn ich nur ein Erlebnis von denen hätte, dann würde alles anders sein. Dann würde ich nie mehr zweifeln, weil dann wäre es ja, da hätte ich ja so, bumm, da würdest du richtig reinschlagen und dann wäre alles weg und ich wäre so erfüllt. Aber ich bin so froh, dass die Bibel so ehrlich mit Sachen umgeht. Es gibt so viele Menschen, die berichtet werden, wie sie wirklich tolle Erfahrungen mit Gott haben und im nächsten Moment sagen sie trotzdem, wie soll das gehen, ich kann das nicht oder das kann doch nicht sein. Und das finde ich toll. Also die Bibel beschreibt uns nicht alles, was gut ist, sondern die Bibel geht ehrlich mit dem Leben um. Und in diesem Jahr habe mir einfach einen neuen Bibelleseplan geholt, jetzt so 2 Jahre die Bibel durch. Habe gedacht, ja, schon länger her, dass ich sie so systematisch durchgelesen habe, das passt jetzt wieder, mache ich mal. Und so bin ich jetzt im Moment in den Anfang in der Bibel, also 2. Buch Mose ist im Moment dran und viel über Mose. Und den Kerl, wollte ich sagen, der fasziniert mich sowieso schon länger. Ich finde, von Mose kann man echt viel lernen. Und ich möchte einfach mal ein paar Dinge über sein Leben heute berichten oder betrachten mit euch. Mose, der wächst ja auf im Palast vom Pharao, also wird vom Tochter vom Pharao angenommen. Die Israeliten, denen ging es ja damals nicht so gut. Eigentlich sollten die kleinen Jungs gar nicht überleben. Der Pharao hat beschlossen, das Volk ist mir zu groß. Ich möchte, dass alle Jungs direkt weg, also die sollen keine Chance auf Leben haben. Aber die Eltern von Mose haben gesagt, nee, das geht nicht. Die haben ihn ja erst mal ein bisschen zu Hause versteckt. Als das nicht weiterging, haben sie ein Körbchen gebastelt, ins Wasser da reingesetzt und Tochter vom Pharao kam und hat ihn gesehen und gesagt, jo, der soll bei mir aufwachsen. Gut, Mose also verbringt einen Großteil seines Lebens im Palast, es wird ihm da bestimmt gut gehen. Aber trotzdem wird er wohl nicht ganz vergessen haben, wo er herkommt. Weil es heißt dann, dass er eines Tages zu seinen Landsleuten geht, um zu gucken, wie es ihnen geht, was da los ist. Also denke ich mir einfach mal, dass da noch ein bisschen Kontakt bestand. Und er geht eines Tages hin und schaut so, was da passiert. Und dann sieht er, wie ein Ägypter einen von den Hebräern schlägt. Und Mose flippt aus und sagt, das geht so nicht, das kannst du nicht machen. Und bleibt dabei nicht stehen, sondern wird wirklich handgreiflich und er schlägt den Ägypter. Guckt sich erstmal um, ist jemand in der Nähe? Nein. Und dann hat er ihn erschlagen. Nächsten Tag geht er wieder raus und dann sieht er zwei Hebräer, die untereinander sich streiten. Und da sagt Mose, ey Leute, ihr sollt doch nicht untereinander streiten hier, was ist das denn? Und da sagt der eine, wer hat dich denn hier zum Richter bestellt? Willst du mich jetzt etwa erschlagen wie der Ägypter gestern? Und dann kriegt Mose es mit der Angst zu tun und sagt, okay, man hat es doch gemerkt, also gefährlich, gefährlich, gefährlich. Kommt dem Pharao auch zu Ohren, dass was passiert ist und Mose flieht. Er hat einfach Angst und sagt, nee, hier bleibe ich nicht. Was ihn absolut auch nicht verdenken kann. Gut, und ich kann mir vorstellen, dass Mose dann, als er da in der Wüste ist, Familie gründet, alles, was er mit Ägypten abgeschlossen hat. Das war für ihn wahrscheinlich erledigt, jetzt ist was anderes dran, jetzt ist er da Schafhirte und hat seine kleine Familie und wahrscheinlich ist er der Meinung, ja, so wird das jetzt auch bleiben. Also das, was jetzt kommt, das steht alles im dritten Kapitel vom zweiten Buch Mose, wer da mit nachgucken will. Ansonsten würde ich vieles einfach mal heute Morgen erzählen. Genau, Mose ist dann eines Tages unterwegs und da sieht er dann wieder dieses, was ganz erstaunlich ist. Er sieht, wie es am Busch, wie es brennt. Das ist an sich vielleicht nicht ungewöhnlich, dass da was gebrannt hat, aber das Komische war, der Busch verbrannte nicht. Und er sieht das und denkt, was ist das denn? Und geht hin zum Gucken. Also wenn jetzt diese Palme da anfangen würde zu brennen und trotzdem bleibt die Palme bestehen, also ich würde auch sagen, was geht denn jetzt hier ab? Man würde schon staunen. Mose geht hin und Gott ruft ihn zu, Mose, komm mir jetzt nicht näher, weil hier, wo du stehst, ist heiliger Boden, zieh deine Schuhe aus. Mose fällt auf sein Gesicht und merkt, ich bin Gott nahe, das spiele ich jetzt nicht mit, das ist was Heiliges. Und Gott sagt dann, ich habe mein Volk in Ägypten gesehen. Ich habe gesehen, was sie alles leiden müssen. Ich habe gesehen, wie viel Unrecht da ist und ich habe beschlossen, ich werde das jetzt am Ende setzen. Und du sollst mein Volk herausführen. Und dann könnte man ja jetzt denken, also bis so ein Erlebnis, ne? Ich meine, stellt euch vor, Palme brennt, man merkt, Gott spricht hörbar, es ist wirklich so krass greifbar da, dass man denkt, jo, Mose antwortet sofort, ja klar, Herr, ich bin dabei, ich gehe. Aber Mose sagt, nee, wer bin ich denn? Ach, der liebe Mose, wer bin ich denn? Ach, ich kann das doch nicht. Nee, das geht doch nicht. Aber Gott sagt, kannst mir vertrauen, ich werde mit dir sein. Aber Mose ist noch nicht überzeugt. Und Mose sagt, wenn ich gehe, also so dieses, ja, lass uns mal überlegen, vielleicht, wenn ich gehen würde. Ja, was soll ich denn sagen? Wenn die Leute werden mich schon fragen, wer hat dich denn geschickt? Was soll ich denn dann sagen? Und Gott sagt, die bekannten Worte, die wir öfters hören, ich bin der ich bin. Ja, ich bin der Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs. Also ich bin der lebendige Gott. Ich bin der ich bin. Okay, aber Mose ist immer noch nicht überzeugt. Also jetzt hat Gott ihm schon zwei Argumente gegeben. Aber Mose sagt, nee, die werden mir nicht glauben. Also das reicht mir noch nicht. Sie werden mir nicht glauben. Da kommen wir schon in Kapitel 4 rein. Also das ist nichts, was jetzt nur in einer Minute abgehandelt ist, sondern Mose, der beschäftigt sich ein bisschen länger damit. Sie werden mir einfach nicht glauben. Da fragt Gott, was hast du denn in deiner Hand? Mose sagt, ja, ein Stab. Gut, Gott sagt, werf ihn auf den Boden. Mose tut's, er wird zur Schlange, Mose kriegt Angst, will erstmal wegrennen. Aber Gott sagt, pack die Schlange am Schwanz und es wird wieder zum Stab werden. Dann sagt Gott zu ihm, steck deine Hand so in deinen Mantel hinein. Zieh es wieder raus, Mose macht's, Hand ganz weiß von Aussatz. Oh, wenn das keine Argumente sind, also so, ich denke, ja, und Gott sagt, steck's wieder rein und Hand ist wieder gesund. Und sagt Gott, wenn das nicht reichen wird, wirst du, wenn du in Ägypten bist, wirst du Wasser aus dem Nil nehmen, auf den Boden schütten und es wird sich in Blut verwandeln. Ja, jetzt könnte man ja meinen, jetzt hat Mose genügend Argumente dafür, einfach Gott zu gehorchen und das zu tun. Aber nein, Mose fällt noch was ein. Ach was, ich bin kein guter Redner. Das war ich noch nie. Und seitdem du jetzt mit mir gesprochen hast, hat sich das auch nicht geändert. Ich kann einfach nicht gut reden. Das funktioniert nicht. Und was sagt Gott? Wer hat den Menschen denn einen Mund gegeben? Ich werde dir zeigen, was du sagen sollst. Jo, dann denkt man vielleicht, ja, jetzt ist es soweit. Aber dann, ich habe das Gefühl gehabt, Mose gehen die Argumente aus. Er weiß nicht mehr, was er vorbringen soll. Und dann sagt er einfach, ach was, Herr, schick jemand anders. Und ich finde es sehr interessant, dass erst an dieser Stelle es heißt, da wurde der Herr zornig auf Mose und sagt, Aaron, dein Bruder, der ist schon unterwegs, der kommt dir entgegen, so jetzt geh. Jetzt ihr Schluss mit Diskussion, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt geh. Meine Interpretation. Aber ich glaube, also gestern Morgen waren es zwei Sachen, die mir auf einmal wichtig waren für heute. Und der eine war, also ich glaube, also ich finde mich in Moses Geschichte wieder. Also es geht mir nicht darum, Mose klein zu machen und so, wie kann man nur, sondern ich finde mich so oft da drin wieder, dass ich sage, Gott, aber dies nicht und das nicht und das passt doch nicht, ach was. Aber ich merke, Gott hat so viel Geduld mit Mose, solange Mose sagt, aber das liegt mir noch im Weg oder ja, kann ich wirklich dies machen oder so, wo er seine Argumente hat. Erst an dem Punkt, wo er sagt, nee, ich will nicht. Erst da sagt Gott, ey, jetzt ist Schluss. Da wird Gott zornig. Aber bis dahin hat Gott sehr, sehr viel Geduld mit Mose und sagt, ja, geht auf seine Bedenken, auf seine Zweifel, auf seine Ängste, geht Gott ein und gibt ihm einfach eine Antwort drauf. Und ich glaube, dass Gott sich da in dem Sinne nicht verändert hat, sondern auch heute, da wo wir Fragen haben, da wo wir nicht sofort sicher sind, wenn wir von Gott was empfinden, was wir vielleicht tun sollen, müssen es ja nicht gleich eine große Lebensberufung nennen, aber wir haben ja oft Situationen, wo wir merken, dass Gott etwas von uns möchte. Und ich glaube persönlich, wenn wir, solange wir mit ihm unterwegs sind und ihm unsere Ängste auch sagen und erklären und sagen, ja, ich weiß es nicht, dass Gott da echt auch mit Geduld mit uns hat. Aber dieses Argument, was hier eigentlich gar kein Argument ist, einfach so, ach nee, nimm jemand anderen. Da ist so wie, Mose macht dicht und sagt, Gott, du hast keine Chance mit mir was zu machen. Und erst das, habe ich so das Gefühl, bringt Gott ein bisschen auf die Palme und sagt, ey, hör mal, bin ich nicht größer? Ich kann es doch. Lass dich jetzt bewegen. Und als ich gestern die Predigt zu Ende hatte, dann habe ich erst die Mails gelesen und dann hat der Jens auch zur Leiterschulung eingeladen und habe gedacht, ja, jetzt wird für mich die Sache wieder rund. Ich weiß nicht, vielleicht ist der eine oder andere da, der sagt, ja, ach Leitung, ach Verantwortung übernehmen, nee, ist nichts für mich. Ach, ich weiß nicht, ich kann nicht gut reden. Ich kann ja sagen, also ich kann nicht so gut Deutsch. Manchmal habe ich das Gefühl, geht nicht. Ja, aber irgendwann mal wächst man da drin. Das funktioniert. Man kann es lernen. Tatsächlich. Also ich konnte einigermaßen Deutsch lernen. Dann könnt ihr auch reden. Nein, aber das gibt so viele Sachen, wo man denkt, ach nee, kann ich nicht, will ich nicht. Also, oder nee, will ich nicht, kann ich nicht. Oder aus dem und dem und dem und dem Grund. Ich glaube, dass Gott dir sagt, wir können drüber reden, die Argumente, ich bin da, ich kann dir alles belegen, was ich in dir sehe, warum ich der Meinung bin, dass du gerade richtig bist für diese Aufgabe. Ich glaube, Gott hat kein Problem damit. Nur wenn du sagst, ach, das wird doch nichts, ich lasse es. Ich glaube, erst dann sagt Gott, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich wünsche mir, dass du mutig bist, dass du dich darauf einlässt. Und wie gesagt, ich glaube, diese Diskussion an sich mit Gott ist gar nicht so schlimm. Ich erlebe es ja immer wieder. Aber solange du dann doch zu dem Ergebnis kommst, ja, Herr, ich bin dann bereit. Ich bin bereit, aufs Wasser zu gehen oder Sachen zu tun, die ja, mir vielleicht herausfordern oder die schwer scheinen. Aber Gott wird sich in dem Moment zeigen. Also von daher auch von meiner Seite einfach auch eine Ermutigung, wenn du sagst, ja, mit Leitung, ich weiß es nicht, soll ich nicht, lass dich da herausfordern. Melde dich beim Jens an, für Samstag sei dabei und es wird ja keiner jetzt sofort verhaftet und die nächsten 20 Jahren wirst du jetzt einen Dienst übernehmen. Wir werden ihn nicht am Samstag, gut, ich bin nicht dabei, aber ich glaube nicht, dass sie am Samstag die Dienste verteilen werden und dann bist du verhaftet und du musst es bis zum Lebensende machen. Nein, so läuft es ja bei uns in der Gemeinde nicht. Gut, also lass dich ermutigen. Und was ich auch schön finde, ist, dass Gott scheinbar die Dinge ganz anders bewerten. Nicht nur scheinbar, er bewertet die Dinge viel also anders, wie wir es tun. Weil man kann über Mose auch im Neuen Testament was lesen. Und das lesen wir jetzt einfach zusammen. Aus Hebräer 11. Aus dem Hebräer 11, die Verse 23 bis 28. Und hier das ganze Kapitel, ups, Hebräer 11, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo diesen Begriff für mich herkommen, aber als ich als Kind aufgewachsen bin, habe ich immer gedacht, das ist das Kapitel der Glaubenshelden. Ich war so überzeugt, dass es so in der Bibel steht, also als Überschrift in der schwedischen Übersetzung. Weil jedes Mal, wenn ich dieses Kapitel gelesen habe, war in meinem Hinterkopf die Glaubenshelden. Jetzt habe ich, das ist manchmal interessant, jetzt habe ich nachgeguckt, das steht nirgendwo. Ich habe alle meine schwedische Bibelübersetzungen rausgeguckt und gesehen, um herauszufinden, in welche Übersetzung steht denn diese Überschrift. Der steht nirgendwo, aber manchmal machen sich Sachen selbstständig. Ich denke dann immer so, das sind die großen Helden, die hier beschrieben werden. Aber nein, das sind eigentlich Menschen wie du und ich. Also Hebräer 11, Vers 23 bis 28. Dort heißt es, durch den Glauben versteckte die Eltern von Mose ihr Kind nach der Geburt 3 Monate lang. Sie sahen, dass Gott ihnen ein schönes Kind geschenkt hatte und hatte keine Angst vor dem, was der König ihnen antun konnte. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt zu dem flüchtigen Vergnügen der Sünde sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah den großen Belohnungen entgegen, die Gott ihm geben würde. Und da komme ich, interessant finde ich. Durch den Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem König, sondern ging unerschütterlich weiter, weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist. Durch den Glauben befahl Mose dem Volk Israel, das Passa zu halten und die Türpfosten mit Blut zu bestreichen, damit der Engel des Todes ihre erstgeborenen Söhne nicht tötete. Also wenn ich das lese hier, durch den Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem König, sondern ging unerschütterlich weiter, weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist. Dann habe ich so fast gedacht, ist das Gleiche, was ich im zweiten Buch Mose gelesen habe? Da lese ich eher einen Mose, der Angst hat, der aus Schiss einfach wegrennt. Und hier sagt die Bibel, nein, durch den Glauben ist er gegangen. Und ich glaube nicht, dass die Bibel sich selber widerspricht und nicht weiß, was früher da stand, sondern ich bin einfach überzeugt, dass Gott die Dinge anders bewertet. für ihn zählt jetzt nicht dieses, was ich gerade aufgelistet habe, dass Mose Startschwierigkeiten hat, sage ich mal. Sondern Mose ist gegangen, er ist in dem gewachsen, wozu Gott ihn berufen hatte. Und Gott stellt das Zeugnis vom Ende her aus sozusagen. Er sagt, guck mal, das kann aus jemand werden, der wirklich geht. Auch wenn Bedenken da sind, auch wenn Schwierigkeiten sind, aber das, so sehe ich den Menschen. Ja, und ich habe mir schon mal gedacht, wenn das Kapitel 11 jetzt in Hebräerbrief heute nochmal geschrieben werden würde. Also ich glaube, wir würden staunen, wenn da alles aufgelistet wäre. Ein Johannes, der was ich gemacht hat, oder ein Jens oder ein Georg oder André oder wer auch immer. Ich werde jetzt nicht alle Namen auflisten. Aber ich glaube, dass Gott so vieles in uns sieht, was wir selber nicht entdecken. Und er stellt das Zeugnis aus, durch den Glauben hat die das und das bewegt oder hat der das und das gemacht. Ja, und wir würden sagen, ach, wer bin ich denn schon? Ja. Und in dem ganzen Kapitel gibt es so viele Beispiele, so viele Menschen. Ich habe letztens auch festgestellt, Abraham ist genau das Gleiche. Das werde ich jetzt heute nicht ausbreiten, weil das wird ein bisschen zu viel. Aber auch Abraham, was er alles durch Glauben gemacht hat. Wenn man seine Geschichte auch im ersten Buch Mose durchliest, dann denke ich, ja, Junge, 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 alles, was du getan hast, war nicht so glaubensvoll. Aber für mich abgespeichert, Abraham, der Große, ja, und hatte Glauben. Aber er musste darin wachsen. Er ist nicht einfach als Glaubensheld geboren und alles lief. Er hat einen Weg zu gehen gehabt, also bevor er dahin kam und bevor Gott ihm das so, ja, dieses Zeugnis ausgestellt hat. Gut, ich möchte aber nochmal auf den Mose zurückkommen, weil es ist eine zweite Sache, die mir für heute wichtig wurde. Mose geht ja los. Tatsächlich macht er sich auf den Weg. Er geht hin, er geht zum Pharao und sagt, lass mein Volk ziehen. Gott sagt, du sollst mein Volk ziehen lassen. Und was macht Pharao? Er zeigt sich nicht besonders beeindruckt. Mose macht da 1, 2, 3 von den Wundern, die Gott ihm auch gesagt hat, dass er machen soll. Aber vieles können seine Zauberer auch machen. Und Pharao sagt, nö, überzeugt mich nicht. Und stattdessen sagt er, ihr kommt nur hierher, weil ihr ein faules Volk seid. Warum sollte ich euch ziehen lassen? Nee. Und er befiehlt seine Aufseher, der Hebräer, die sollen jetzt kein Stroh mehr gestellt bekommen. Die hatten eine gewisse Menge an Ziegel, die sie Tag für Tag fertigstellen sollte. Und Pharao sagt, dieses Volk ist ein faules Volk, nur deswegen sagen sie, lass uns ziehen, wir wollen rausgehen. Ach, die wollen einfach mal ein bisschen frei haben. Nö, lass ich nicht zu. Jetzt werden wir kein Stroh mehr stellen, das sollen sie bitte schön selber sammeln. Aber die sollen trotzdem die gleiche Menge an Ziegel herstellen wie vorher. Funktioniert das? Nee. Kriegen sie natürlich nicht hin. Einige von dem Volk, die gehen hin und das wird einfach schwerer für das Volk, weil die schaffen es nicht. Dann versuchen sie nochmal beim Pharao und sagen, ja, aber tut uns leid, wir schaffen das nicht, weil wir jetzt kein Stroh kriegen und so und könnten sie nicht bitte und so diesen hier. Aber Pharao sagt, nö, ihr seid einfach nur faul. Warum habt ihr den Mose hier hingeschickt? Nö, jetzt seht mal zu, wie ihr klarkommt. Und ich weiß nicht, ob ihr ähnliche Situationen kennt, aber ich habe es manchmal so gedacht, manchmal habe ich das Gefühl, wenn Gott was tun will, wenn Gott gesprochen hat, wenn Gott sagt, das werde ich machen, dass im ersten Moment es eher nur schlimmer aussieht als vorher. Ich meine, wir haben letzte Woche Ingolf Elsel hier gehabt, er hat ja auch über Schwierigkeiten und Leiden gepredigt, Sachen, die wir ja nicht suchen. Und da würde ich jetzt auch nicht jemand, also will ich heute auch nicht sagen, wir sollen das suchen. Aber neigen wir nicht dazu, wenn es schwierig wird, eher Sachen in Frage zu stellen. Oh ja, es war ein Fehler. Mose hätte ja auch sagen können, okay, ich gehe, ja, siehst du, warum bin ich denn überhaupt hier? Oder wir fragen, warum lässt Gott das überhaupt zu? Und das sind ja Sachen, wo wir auch Fragen haben. Gibt es ja definitiv. Und wir verstehen Gottes Pläne ja nicht immer. Aber das heißt ja nicht, dass er keinen Plan hat. Und 2. Mose 6, Verse 5 bis 9 lese ich auch. Also nachdem alles schlimmer geworden ist, Mose sagt auch, Herr, warum tust du das? Du hast mich jetzt hier hingeschickt, ist alles schlimmer geworden und jetzt hilfst du nicht einmal dein Volk. Aber dann sagt Gott, wie gesagt, 5, Vers 9, ich habe das Seufzen der Israeliten gehört, die von den Ägyptern versklavt werden. Und ich habe an meinen Bund mit ihnen gedacht. Richte deshalb den Israeliten aus. Ich bin der Herr. Ich werde euch aus der Sklaverei in Ägypten führen und aus der Zwangsarbeit retten. Ich werde euch mit großer Macht befreien und die Ägypter hart bestrafen. Ich werde euch zu meinem Volk machen und ich werde euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus der Sklaverei in Ägypten führt. Ich werde euch in das Land bringen, das ich Abraham, Isaac und Jakob mit erhobener Hand versprochen habe und es euch als Besitz geben. Ich bin der Herr. Und Mose teilte dies den Israeliten mit, aber sie hörten nicht auf ihn, weil sie so hart arbeiten mussten und jeglichen Mut verloren hatten. Also Gott sagt nochmal ganz klar, ich werde es tun. Pharao ist nicht mächtiger, ich werde es tun. Das ist eine klare Zusage von Gott, ich werde das machen. Aber das Volk sagt, nee, wir hören jetzt nicht mehr hin. Die waren entmutigt, die haben erlebt, dass es schwieriger geworden ist, statt dass es sofort besser wurde und haben einfach auch den Mut verloren. Und ja, geht es uns nicht auch manchmal so? Ich weiß es nicht, wo wir alle stecken, aber vielleicht hast du auch Sachen gehabt, wo du für etwas betest. Und statt, dass es sofort besser wird, erlebt man dieses, dass es einfach nur härter wird. Oder vielleicht hat Gott dir eine Verheißung gegeben, aber sie scheint sich nicht zu erfüllen. Aber ich würde dich einfach ermutigen wollen heute Morgen, bleib dran. Und ich sage ja auch nicht, dass es immer so sein muss, aber mir wurde es gestern Morgen einfach ganz, ja, das war so ziemlich das, ja, es waren nur zwei Punkte, die mir wirklich wichtig waren, dieses, lass dich herausfordern, sag nicht, nimm an anderen und dieses, bleib dran, gib nicht auf, wenn es schwer wird, wenn sich Dinge nicht so sofort entwickeln, wie du das erwartest. Und da ist mir was in den Sinn gekommen. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber wie gesagt, mir war es wichtig, das als Beispiel nochmal zu erwähnen. Ich habe das ist vielleicht 15 Jahre her mittlerweile, ich weiß es nicht, also muss irgendwann mal in diesem Zeitraum sein, weil ich auf jeden Fall schon hier gewohnt hatte, habe ich enorme Probleme mit dem Knie bekommen. Ärzte waren schon der Meinung, ja gut, da könnten wir mal operieren. Ich war da nicht so begeistert von, aber habe gedacht, ja gut, vielleicht muss es sein. Dann kam mir ja der schlaue Gedanke, man könnte ja auch dafür beten lassen. Ja, habe auch getan. Und was passiert, nachdem dafür gebetet wurde? Die Knieschmerzen wurden nur noch schlimmer, immer schlimmer. Je öfter gebetet wurde, umso schlimmer wurde mein Knie. Und das führt mich manchmal auch zu dem Punkt, dass man denkt, ich weiß nicht, lasse ich für Sachen beten, wenn es um Heilung geht, weil ich, wie gesagt, manchmal das Gefühl gehabt, einmal beten und dann wird es noch schlimmer. Manchmal heißt es auch, dass man ein bisschen dranbleiben muss. Jedenfalls, mein Knie. Ja, ich hatte so innerlich ein bisschen aufgegeben, ich habe gedacht, dafür beten lassen. Ich glaube, lassen wir jetzt erstmal, Gott scheint dann nichts machen zu wollen. Und dann weiß ich es, das ist mir so präsent. Ich weiß, ich saß an meine geliebte Puzzleplatte. Ich saß an einem Puzzle, war völlig entspannt, habe was gehört. Und es ging mir eigentlich soweit ganz gut. Gut, mein Knie zwickte. Ich weiß, ich sehe es noch vor mir, wie ich da sitze. Bein hoch, damit das Knie ein bisschen sich entspannen konnte. Und in dem Moment sagt Gott zu mir, danke mir doch für die Heilung. Und ich habe gedacht, das habe ich jetzt nicht gehört. Nee, das hat Gott jetzt nicht gesagt. Aber das war so präsent da. Und es war für mich so eine Hürde, weil ich irgendwie sagte, Gott, da ist keine Heilung. Ich will auch nicht für irgendetwas danken, was nicht da ist. Da bin ich auch ein bisschen durch Kindheitserfahrungen geschädigt. Ich bekenne und alles ist gut. Und nee, das ist aber nicht alles gut. Deswegen will ich nicht nur sagen, du musst nur bekennen und glauben und dann passiert alles automatisch. Das sind mehr Aspekte dran. Aber ich saß da und hatte diesen starken Impuls von Gott, ich sollte ihm für Heilung danken. Und ich weiß noch, dass ich in Tränen ausgebrochen bin und es mir so schwer fiel, aber wo ich gesagt habe, Gott, ich will gehorchen und dann will ich auch dafür danken. Ich sehe es noch nicht, aber ich danke dir dafür, dass du das für mich hast. Weiter kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht, was danach passiert ist. Ich kann nicht sagen, boah, das war die Heilungserlebnis in dem Moment. Das ist weg in mein Gedächtnis. Aber mein Knie hat seitdem, diesen Zeit, nie wieder solche Schwierigkeiten gemacht. OP ist schon, das war 2 Tage später. Ich habe Termine abgesagt, habe gesagt, nee, mache ich nicht. Und es geht mir gut. Gut, mein Knie zwickt ab und zu, ja, so wie alle anderen das mal haben, dass was zwickt. Aber diese Schmerzen, die ich hatte, die sind definitiv weg. Und das kam mir gestern Morgen so in den Sinn. Manchmal, wenn wir Sachen haben, wenn wir für Sachen beten, das passiert vielleicht nicht immer sofort. Wir erleben es so ein bisschen in diese Richtung. Ja, ich habe gebetet, ich habe mich danach ausgestreckt und was ist passiert? Es ist schlimmer geworden. Ich möchte euch einfach ermutigen, macht nicht wie die Israeliten, macht nicht das Herz zu und sagt, nein, ich glaube nicht, dass Gott was tun will, sondern macht euch trotzdem auf, macht das Herz auf und glaube Gott, dass er weiß, was er tut. Ingolf hat das ja letzte Woche auch so stark betont, seine Pläne sind so viel höher als unsere Pläne. Vieles verstehen wir vielleicht nicht. Ja, das ist so. Wir haben unsere Fragen und das wird auf dieser Erde so, obwohl auch so bleiben. Ne? Wir werden hier nicht alles erkennen können oder nachvollziehen können und verstehen können. Aber Gottes Pläne, die sind so viel höher und sie sind so viel besser als unsere Pläne. Und wie gesagt, mir war es einfach so ein großes Anliegen, euch zu ermutigen, nicht aufzugeben. Nicht zu sagen, ach ja, das wird eh nichts. Nein, bleib dran. Auch wenn es ein bisschen dauert, auch wenn es in einem Moment so aussieht, als würde es schwerer werden. Bleib aber dran. Wenn Gott was gesagt hat, dann wird er es definitiv auch tun. Ich möchte am Ende beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist. Und ich danke dir dafür, dass du gute Pläne für uns hast. Und auch, ob wir immer, ja, da wo wir Sachen vielleicht nicht verstehen und nicht nachvollziehen können, aber danke, dass du Gott bleibst und dass du zu deinem Wort stehst und dass du das in der Zeit erfüllen wirst, wo du weißt, dass es die beste Zeit ist. Und Herr, ich möchte bitten, dass du uns hilfst, dass wir dir immer mehr vertrauen können. Dass wir es nicht von Ergebnissen abhängig machen, sondern dass wir dir als Person wirklich vertrauen können. Und dass wir schnell in Reagieren sind, wenn wir von dir was hören, wenn wir von dir was empfangen. Dass unsere Diskussionen dir gegenüber, dass es immer weniger wird, weil wir dich wirklich so kennenlernen. Ja, dass es lohnt, dass es gut ist, dir zu folgen. Aber danke, dass du keine Vorwürfe machst, wenn wir unsere Zeit brauchen. Sondern dass du einfach mit großer Geduld da bist und, ja, und uns begegnest. Und ich möchte bitten, dass wir einfach uns alle auf den Weg machen und uns von dir auch wirklich rufen lassen und dir auch weiter nachfolgen, Herr. Und danke, dass du gut bist. Amen.